Markus 8, Abvers 22. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Und er schickte ihn heim und sprach, geh aber nicht hinein in das Dorf. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie aber sprachen zu ihm, sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere aber sagen, du seist Elia. Wieder andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.
Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und die Ehre habe, heute zu predigen hier, euch etwas aus Gottes Wort mitzugeben. Danke, Simon, für die herzliche Begrüßung hier. Und du hast gesagt, ich soll mich kurz vorstellen. Ich heiße Pierre. Ich bin Pastor in der Paderkirche in Paderborn, jetzt seit ungefähr 3,5 Jahren da, war erst 2 Jahre Gemeindereferent und bin jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr Pastor dort und bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf. Das ist eine große Freude. Bin sehr dankbar für die Gruppe von Leuten, die wir da haben und mit ihnen gemeinsam Gemeinde zu bauen. Zu mir gehört normalerweise noch meine Frau Elise und mein Sohn Jesse, die sind aber gerade in Belgien bei meinen Schwiegereltern, deswegen sind die heute leider nicht mit hier. Was sagt man noch so zu sich? Ich habe gerade gedacht, eine Sache, die in meinen Predigten sehr oft fällt, aber heute in dieser Predigt ausgerechnet nicht, die erwähne ich vielleicht, ich liebe gutes Essen. Wenn ihr mich mal über Essen reden hört, dann verwechselt ihr das hoffentlich nicht mit meiner Liebe zu Gott. Die ist immer noch größer, aber wenn ihr mich mal über Essen reden hört, dann werdet ihr merken, dass ich eine große Leidenschaft dafür habe. Das vielleicht noch so als kleines Schmankerl, wie man sagt, zu mir. Vielen, vielen Dank auch an die Musiker für die wirklich sehr passend gewählten Lieder. Ich habe eben gedacht, eigentlich die ersten beiden Lieder in dem Liedblock, die wir gesungen haben, die hätten meine Predigt auch ein Stück weit zusammenfassen können. Aber wir wollen uns diesen Text trotzdem gemeinsam anschauen. Und ich habe diese Predigt vor einer Weile bei uns gehalten und wir gehen in der Paderkirche durch das Markus-Evangelium. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwelche Sachen voraussetze, die ihr nicht die letzten Wochen über gehört habt. Verzeiht mir, wenn ich das vielleicht hier und da einmal mache. Aber bevor wir in diesen Text einsteigen, deswegen mal einen ganz kurzen Einblick. Wo befinden wir uns hier im Markus-Evangelium und warum sind wir hier an einer ganz entscheidenden Stelle? Denn wir sind wirklich mit diesen Versen im Höhepunkt des Markus-Evangeliums. Die erste Hälfte des Markus-Evangeliums, könnte man sagen, dreht sich durch und durch von Anfang bis Ende in jedem Kapitel, in jeder Begegnung um eine zentrale Frage, nämlich, wer ist dieser Jesus? Diese Aussage, wer ist dieser, die fällt auch ganz konkret, als die Jünger auf dem See Genezareth sind mit ihrem Boot und in einen Sturm geraten. Und dieser Mann Jesus, der schläft im Boot, ist völlig unbeeindruckt durch diesen Sturm und sie schütteln ihn wach. Jemand hat mal gesagt, in einem Film hätten sie ihm wahrscheinlich so einen Eimer Wasser ins Gesicht geschmissen. Das lesen wir nicht in der Bibel, aber sie rütteln ihn wach und er steht auf und sie sagen, stört's dich nicht, dass wir umkommen hier im Sturm? Und dieser Mann, Jesus, der steht auf, bedroht den Wind und die Wellen und sie schweigen. Und unter sich sagen die Jünger dann zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und wir sehen das im Markus-Evangelium an vielen, vielen anderen Stellen. Wir sehen das in den Heilungen, die Jesus vollbringt. An einer Stelle braucht Jesus nicht einmal hingehen und jemandem die Hand auflegen, so wie hier, sondern nur durch einen Gedanken hat er einen Menschen von einem bösen Geist befreit. An anderen Stellen macht Jesus das ganz bewusst und legt Menschen die Hände auf. Es gibt in Kapitel 7 gibt es die Heilung eines Taubenmannes, wo Jesus das Gleiche macht und dem Mann sozusagen die Finger in die Ohren legt, ihn berührt. An anderen Stellen reicht es aus, dass jemand Jesus berührt, um gesund zu werden. Und durch stellt sich die Frage, wer ist dieser Jesus? Markus als Autor dieses Evangeliums möchte, dass wir diese Frage und dass wir uns diese Frage stellen, weil sie so prägnant ist. Das ist die erste Hälfte des Markus-Evangeliums. Und Jesus zeigt seine Autorität noch durch viele andere Sachen und auch in vielen anderen Themen. Er zeigt sich als derjenige, der Autorität hat über Gottes Gesetz, der die Autorität hat zu sagen, wie ist dieses Gesetz zu verstehen. Und seine Gegner, seine Gegner, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die sind außer sich, dass er sich das anmaßt. Und ziemlich schnell wird klar, dass es dort Leute gibt, die Jesus okay finden, irgendwie begeistert sind von seinen Wundern. Und dann gibt es Leute, die sich bedroht fühlen durch diesen Jesus und durch die Autorität, die er hat und den Anspruch, den er stellt. Und ich habe eben schon gesagt, in diesen Wundern und in diesen Heilungen, die Jesus macht, sehr oft lesen wir davon, wir lesen von ganz unterschiedlichen Arten, wie Jesus Menschen heilt. Manchmal ist das nur durch ein Wort, manchmal durch einen Gedanken, manchmal, dass Menschen ihn berühren, manchmal, dass er sie berührt. Und jetzt haben wir hier eine Geschichte vor uns, die sehr ausführlich beschreibt, was Jesus macht. Aber das ist nicht das Einzige, was besonders ist an dieser Begebenheit. Denn auf den ersten Blick könnte man meinen, Jesus Autorität schwächelt. Er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Ist Jesus unsicher geworden, ob seine Kraft zu heilen irgendwie noch funktioniert? Und der Mann sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, als sehe ich Bäume. In anderen Worten, nein, nicht wirklich. Und danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Und diese Geschichte, die finden wir auch nur im Markus-Evangelium übrigens. Und wenn auf einmal so eine Geschichte kommt, die sehr ausführlich das beschreibt und hier etwas irgendwie auf den ersten Blick schon nicht ganz richtig zu sein scheint, dann möchte der Autor eines Buches in der Bibel meistens unsere Aufmerksamkeit wecken. Und das ist auch, was Markus hier macht. Er möchte unsere Aufmerksamkeit wecken und uns deutlich machen. Und ich glaube, Jesus will uns deutlich machen, dass es hier nicht einfach nur um die Heilung eines Blinden geht, sondern um etwas Größeres. Und Leute, die schlaue, dicke Bücher zu Bibeltexten schreiben, Kommentare und andere Theologen, die sind sich alle einig, egal ob die total kritisch und liberal sind dem biblischen Wort gegenüber oder total konservativ, ganz egal, die sind sich einig, alle. Hier geht es nicht um diese Heilung an sich, sondern diese Heilung ist ein Gleichnis für eine andere Blindheit. Diese Heilung dieses Mannes ist ein Gleichnis für die Blindheit der Menschen, für die geistliche Blindheit von uns Menschen. Und das zeigt sich allein daran, dass wenn man, das wird leider im deutschen Text nicht so deutlich, aber wenn man in den griechischen Text hier reinschaut, dann finden wir nur in dieser Begebenheit, dieser Heilung, gleich 5 verschiedene Wörter für Sehen, 2 verschiedene Wörter für Augen und 2 Wörter, die in Verbindung mit der Wiederherstellung des Sehens stehen. In, was sind es, ich glaube, 4, 5 Verse? In 5 Versen haben wir so viele Wörter, die eigentlich gar nicht alle notwendig wären. Es ist überhaupt nicht notwendig, ein zweites Wort für Augen zu benutzen, auch eins, was normalerweise fast nie benutzt wird. Und all das zeigt uns, dass es Jesus hier um etwas anderes geht. Es geht Jesus darum, dass wir alle geistlich blind sind. Und das ist der erste Punkt meiner Predigt. Wir sind alle geistlich blind und ein Leben lang in Therapie. Wir sind alle geistlich blind und ein Leben lang in Therapie. Wir sind alle geistlich blind. Ich kann das jetzt einfach so behaupten und sagen, hey, wir sind alle geistlich blind, und vielleicht sitzt du hier und sagst, Moment mal, ich bin doch Christ, ich glaube doch an diesen Jesus. Wie kannst du sagen, ich wäre geistlich blind? Schauen wir einmal ein bisschen vorher in dieses Kapitel 8. Wir können das jetzt nicht im Detail alles durchgehen, aber Jesus wird in Kapitel 8, ab Vers 10, von den Pharisäern herausgefordert, und die Pharisäer, die ihm eh schon schlecht gesinnt waren, kommen zu Jesus und sie sagen, Jesus, gib uns mal ein Zeichen. Also wenn du möchtest, dass wir dir glauben, gib uns doch ein Zeichen vom Himmel, dass wir wissen, du hast wirklich diese Autorität. Und was die Pharisäer damit machen ist, sie stellen Anforderungen an Jesus. Und nochmal, es geht hier die ganze Zeit darum, wer ist dieser Jesus? Und sein Anspruch war, und das sagt Markus uns gleich am Anfang im ersten Vers dieses Evangeliums, da schreibt Markus, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dieses Wort Christus, das kommt auch hier in dem Bekenntnis von Petrus vor, und das bedeutet, er ist der Messias, er ist der Verheißene, er ist der versprochene Retter und König, den Gott seinem Volk schickt. Aber die Pharisäer wollen das nicht sehen, und die Pharisäer hatten eine klare Vorstellung, generell hatten alle Juden eine klare Vorstellung davon, wie der Messias sein sollte. Und wir merken das wenn Jesus anfängt, seine Jünger zu lehren, ab Vers 31, was mit dem Messias passieren soll. Und Jesus sagt, der Messias, der muss leiden. Und seine Jünger verstehen die Welt nicht mehr. Denn die Vorstellung der Leute war, dieser Messias, er kommt, er zeigt seine Autorität und Macht und er befreit uns von den Römern, die uns besetzen. Er sorgt dafür, dass alle Heiden aus dem Land verschwinden, alle Unreinheit getilgt wird und Gott Gericht bringt und uns rettet. Aber Jesus ist nicht jemand, der gerne die Erwartungen von Menschen einfach erfüllt und bedient. Und die Pharisäer, mit dem, dass sie ein Zeichen fordern, zeigen, okay, wenn du der Messias bist, dann ist hier unsere Voraussetzung, dass du es sein kannst. Eigentlich hätte es sein sollen, der Messias kommt und sie erkennen das und hören auf ihn. Jetzt wollen die Pharisäer aber, dass Jesus auf sie hört und tut, was sie von ihm verlangen. Das zeigt uns, selbst die religiösesten Leute können geistlich blind sein. Aber jetzt kann man sagen, im Markus-Evangelium sind die Pharisäer und der Rest vom Volk eher die, die draußen sind, die nicht verstehen. An einer Stelle in Markus 4, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Also schauen wir uns die Jünger an, dann müsste es doch für die Jünger, die Jesus nachfolgen, die bei ihm sind, für die müsste es doch besser laufen, oder? Wenn du kannst mal das Markus-Evangelium nehmen und mal ganz durchlesen und mir dann nachher sagen, wie viele Stellen du findest, wo die Jünger gut wegkommen. Das sind sehr wenige. Durch und durch, ein Tag nach dem anderen, zeigen die Jünger, dass sie nichts, aber auch gar nichts verstanden haben von dem, wer Jesus wirklich ist. Es dauert die Hälfte dieses ganzen Evangeliums, bis es bei Petrus auf einmal und bei den Jüngern gemeinsam auf einmal Klick macht, du bist der Christus. Das ist dieses Gespräch. Jesus geht zu ihnen und sagt, was sagen die Leute denn über mich? Wer bin ich? Zusammengefasst, du bist ein Prophet. Das ist eigentlich so die allgemeine Meinung über Jesus. Du bist ein Prophet, du bist offensichtlich irgendwie von Gott gesandt, um uns den Weg zu zeigen, um uns irgendwie zu inspirieren, um uns zu helfen, dem Gesetz zu folgen. Und dann fragt Jesus seine Jünger und Petrus antwortet stellvertretend, du bist der Christus. Und jetzt könnte man meinen, hey, super, er hat es verstanden, er weiß, wer Jesus ist, aber genau die nächsten nächsten Kapitel bis zum Ende von Kapitel 10 ist Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Und jedes Mal aufs Neue geraten sie in einen Konflikt. Sie streiten sich darüber, wer ist der Größte. Sie wollen bestimmen über andere. Sie grenzen Leute aus und zeigen damit, dass sie nichts verstanden haben von dem, wer Jesus ist. Und deshalb glaube ich, wenn wir uns das anschauen, selbst die nah bei Jesus waren, und aus allen Schichten der Gesellschaft, also die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sicherlich eher die angesehenen Leute, teilweise die Leute, die Schriftgelehrten, teilweise die Leute, die reicher waren, die Ansehen hatten, die Jünger, einfache Leute, aber das zeigt uns, dass wir alle geistlich blind sind. Vielleicht noch ein Beispiel, die Blindheit der Jünger zeigt sich in der Geschichte, also in den Versen direkt vor diesem Text, darin, dass sie haben die Speisung von 4000 Leuten erlebt und machen sich Sorgen über Brot. Also kurz vorher hat Jesus zum zweiten Mal eine riesige Menge Menschen satt gemacht mit ein paar Broten. Und die Jünger verstehen nicht, was er von ihnen will und machen sich irgendwie Sorgen darum, haben wir jetzt genug Brot? Reicht es bis zum nächsten Tag? Kommen wir irgendwie klar? Und Jesus fragt sie, habt ihr denn noch nicht verstanden? Und benutzt sogar einen Ausdruck, der vor im Markus-Evangelium eher ein Gericht ist an die Pharisäer und Schriftgelehrten und fragt sie, habt ihr Augen und seht nicht? Und habt Ohren und hört nicht? Habt ihr noch nicht verstanden? Und das Spannende ist aber, dass er zu seinen Jüngern sagt, habt ihr noch nicht verstanden? Und es zeigt uns, dass die Jünger von Jesus sehr wohl in einer anderen Position waren. Sie lehnen Jesus nicht ab, sie folgen ihm nach, aber es gibt noch Hoffnung für ihre Blindheit. Wofür können wir blind sein? Ich habe mir die Frage gestellt, wofür können wir denn eigentlich blind sein? Und ich glaube, das Offensichtlichste in meinen Augen ist, wir können blind sein für unsere Blindheit. Klingt irgendwie paradox, aber das Erste, wofür wir Menschen blind sein können, geistlich blind sein können, ist die Tatsache, dass wir blind sind. Wir meinen, wir haben es verstanden. Wir meinen, wir haben diesen Gott im Griff. Wir haben ihn so eine Schachtel gepackt und jetzt haben wir ihn verstanden und wir wissen, wie es läuft und wir wissen, wie es geht. Aber blinde Flecken haben es an sich, dass sie eben blinde Flecken sind. Ich kann sie nicht sehen. Und dann damit stellt sich schon die Frage, wie wird dieses Problem gelöst? Wie können diese blinden Flecken erkannt werden? Ich glaube, wir können blind sein für Sünde in unserem Leben. Vielleicht ist uns Sünde sogar bewusst in unserem Leben, aber wir sind uns nicht der Tragweite und der Konsequenzen davon bewusst. Oder wir machen Sünde kleiner, als sie eigentlich ist. Wir sagen, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ich bin ja kein Mörder und kein Ehebrecher und weiß ich nicht. Das ist nicht so schlimm. Und ich glaube, Teil unserer geistlichen Blindheit ist, dass wir sagen, klar, wenn ein Mann oder eine Frau dem Ehepartner untreu ist, dann ist das offensichtlich Sünde. Aber das Gleiche gilt für Arroganz. Arroganz ist Sünde. Das Gleiche gilt für fehlende Bereitschaft, meinem Nächsten zu vergeben. Das Gleiche gilt für schlechtes Gerede über andere hinter ihrem Rücken, für Bitterkeit und Nachtragen, für Geiz. Geiz kann man nicht außen irgendwie so messen und sagen, ab jetzt bist du geizig. Also wie will ich das beurteilen? Wie will ich beurteilen, ob jemand arrogant ist? Natürlich zeigt sich das alles auch in Handlungen, aber wir können blind sein für Sünden, die nicht so offensichtlich oberflächlich irgendwie zu erkennen sind. Wir können blind dafür sein, dass auch in unserem Herzen ein Problem herrscht. Dass wir eigentlich unsere Ehre wollen, wenn wir Gott dienen, vielleicht. Dass wir eigentlich darauf aus sind, dass uns jemand auf die Schulter klopft und uns lobt. Wir können blind sein für Sünde. Wofür wir auch sehr gut blind sein können, ist dafür, dass unsere Probleme genauso groß sind wie die des anderen. Jesus benutzt dieses sehr eindrückliche Bild, dass jeder sofort versteht, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber siehst den Balken in deinem Auge nicht. Ist doch verrückt, oder, das Bild? Also, es gibt so Comics, die das versucht haben nachzubilden und es ist völlig absurd. Also, wenn du dir das vorstellst, da hat jemand irgendwie so einen kleinen Splitter im Auge, da musst du schon nah rangehen, um es zu sehen und selber steckt dir so ein Stück Holz aus dem Kopf. Aber es zeigt uns, und Jesus zeigt uns damit, wir können blind sein dafür, wie groß das Problem in unserem Leben ist und schauen immer darauf, wie das Problem bei anderen aussieht. Aber es gibt noch etwas, und das ist das Spannende an dieser Heilung dieses blinden Mannes. Denn wieso in aller Welt wird er nicht beim ersten Mal geheilt? Wieso funktioniert das nicht? Lag es an Jesus? Nein, sicherlich nicht. Er hat oft genug gezeigt, dass er absolut die Autorität hat, das zu tun. Lag es an dem Mann? Hatte der Mann vielleicht nicht genug Glauben und konnte deshalb nicht von Jesus sofort geheilt werden? Nein, auch davon lesen wir nichts und dafür gibt es kein Anzeichen. Jetzt könnte man sagen, es ist ja nicht der Mann, der kommt, sondern seine Freunde, aber offensichtlich kommen da Menschen im Vertrauen auf Jesus, dass er diesen Mann gesund machen kann. Sie vertrauen Jesus und sagen, hier, heile unseren Freund, heile unseren Freund. Warum macht Jesus das dann auf diese Weise? Und ich glaube, was er uns damit zeigen will, ist, so wie bei seinen Jüngern, sie verstehen, du bist der Christus, also den ersten Punkt haben sie verstanden, aber es dauert eine ganze Weile, bis sie verstehen, was das bedeutet. Nämlich, dass dieser Christus nicht einfach kommt und seine Macht präsentiert und dann ist alles erledigt, sondern dass dieser Christus, dieser Jesus, sterben muss und leiden muss. Also, wir werden von unserer geistlichen Blindheit in Phasen geheilt. Überhaupt dieser ganze Abschnitt, wenn ihr den mal lest, also quasi ab hier bis zum Ende von Kapitel 10, ständig ist die Rede davon, sie sind auf dem Weg. Auf dem Weg. Und auch das drückt aus, dass Jüngerschaft ein Weg ist, ein Prozess, eine Reise. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem zu diesem Leiden. Und wenn wir noch ein Stückchen weiterlesen, ab Vers 34, macht er seinen Jüngern klar, sie gehen tatsächlich mit ihm auf diesem Weg. Wenn sie ihm nachfolgen wollen, müssen sie die Bereitschaft haben, genauso zu leiden wie er. Und auch das ist etwas, was uns Menschen natürlich erstmal nicht gefällt. Wir sagen, ich folge Jesus nach, weil er mir Leben gibt, weil er mir Freude gibt, weil er mir Frieden gibt. Alles richtig. Aber Jesus fordert seine Jünger dann heraus, zu verstehen, dass ihm nachzufolgen sie eigentlich alles kostet. Sie nicht sagen können, ich nehme das Bequeme und das Unbequeme, das lasse ich außen vor. Die Heilung des Blinden ist ein Gleichnis dafür, dass geistliche Blindheit nicht von einmal aufs nächste verschwindet, sondern nur Stück für Stück geheilt werden kann. Und das zeigt uns, dass wir einen Arzt brauchen und keinen Coach. Wir brauchen einen Arzt und keinen Coach. Denn das Problem geistlicher Blindheit ist tiefgehend. Das sitzt tief in unserem Herzen. Es ist nicht von einem auf den nächsten Tag verschwunden. Und deshalb brauchen wir nicht einen Coach, der uns sagt, wie wir leben sollen, oder einen Lehrer, der uns einfach nur zeigt, was richtig und was falsch ist, sondern wir brauchen einen Arzt. Generell ist in der Bibel die Fähigkeit, Blinde wieder sehen zu machen, nur etwas, was Gott kann. Das ist etwas, was nur Gott machen kann. Und an einer anderen Stelle in Markus wurde das schon mal konkret aufgegriffen aus Jesaja. In Jesaja Kapitel 35, ab Vers 4, da heißt es: Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und ein paar Kapitel weiter heißt es das Gleiche über den Messias, über den Knecht, den Gott senden wird, seinen Diener. In Kapitel 42 in Jesaja, ab Vers 6, da heißt es: Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei deiner Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Wir brauchen jemand, der dieses Problem löst. Das ist genauso wie, wenn du sagst, dein Arm ist gebrochen und du sagst, du schmierst jetzt Bepanthen drauf. Kannst du versuchen, wird aber wahrscheinlich nicht so viel helfen. Sondern wenn dein Arm gebrochen ist, ja, das dauert und auch ein Arzt, manchmal wird ein Arzt einfach sagen, hey, wird stillgelegt und du musst warten. Aber manchmal, und bei vielen Krankheiten ist es so, wir brauchen einen Arzt, wir brauchen Hilfe von außen. Weil wir nicht sagen können, wir haben einfach sozusagen im Schrank das Mittel liegen, um uns selber wieder gesund zu machen. Wir brauchen einen Arzt. Weil, was beschreibt Jesaja hier? Jesaja beschreibt hier einen Zustand, der irgendwann mal kommen wird. Jesaja beschreibt hier die neue Welt, die Gott machen wird. Aber jetzt ist sie noch nicht. Aber was passiert ist, dass wenn Jesus kommt und auf dieser Erde ist, ein Teil dieses Reiches Gottes schon anbricht. Jesus sagt es selber, dass als er kommt, ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Und er kann das sagen, weil er es bringt. Er ist der Arzt, der all das wieder zurechtrückt. Seht ihr, Sünde hat nicht nur in unserem Herzen etwas kaputt gemacht, sondern in der ganzen Welt. Alles Schlechte, alle Krankheit, alles Böse in dieser Welt ist am Ende ein Resultat davon, dass wir in einer Welt leben, die nicht so ist, wie sie sein soll. Aber Jesus kommt, um diese Welt wieder in Ordnung zu bringen, die Gefangenen frei zu machen, Blinde wieder sehend werden zu lassen, Tauben die Ohren zu öffnen, Lahmen wieder zum Gehen zu verhelfen. Und jetzt könnte man einen Einwand bringen, und ich glaube, es ist ein guter Einwand und eine gute Frage. Okay, wir reden jetzt von geistlicher Blindheit, die irgendwie auch andauert, die erst nach und nach verschwindet, aber wir als Christen, wir haben doch schon Gottes Geist. Gott hat uns doch schon die Augen dafür geöffnet, nicht nur, dass Jesus der Christus ist, sondern auch, dass er gestorben ist an diesem Kreuz, um uns zu retten. Das haben wir doch verstanden. Also stimmt das wirklich, dass wir immer noch geistlich blind sein können und davon geheilt werden müssen? Ich habe zwei Beispiele mitgebracht oder ich möchte gerne zwei Beispiele anschauen, beziehungsweise mit Blick auf die Uhr, ich überspringe das erste Beispiel und wir schauen uns das beste Beispiel für geistliche Blindheit an, das es in der Bibel gibt. Petrus. Hier ist Petrus, der gerade noch bekennt, du bist der Christus, und ein paar Momente später scheinbar muss Jesus ihn aufs Äußerste zurückpfeifen, aufs Äußerste ermahnen, drastisch ermahnen, weil er absolut daneben liegt. Ich stelle mir das so vor, Petrus, der hat erkannt, okay, du bist der Christus, und jetzt klopft er sich auf die Schulter und sagt, ja, ich hab's gecheckt, die anderen nicht. Und man merkt förmlich, wie Petrus dann, als Jesus sagt, ja, der Menschensohn, der muss jetzt leiden und verworfen werden und so, wie Petrus auf einmal sagt, Moment, nee, also so läuft das nicht mit dem Messias. Und nimmt Jesus, es heißt hier wirklich, er nimmt Jesus zur Seite. Das war respektlos, was er da gemacht hat. Das war sein Lehrer. Es ist so ein bisschen wie, er kommt vor ihn, Jesus geht ihnen voran und er nimmt ihn so am Arm und sagt, ey, du Jesus, also das ist aber nicht richtig. Das sollten wir lieber lassen. Und nimmt sich raus, über seinen Lehrer und seinen Meister auf einmal zu bestimmen. Okay, zu diesem Zeitpunkt hatte Petrus noch nicht den Heiligen Geist. Aber schauen wir einmal in den Galaterbrief. Da begegnet uns dieser Petrus noch einmal. Muss ich gerade gucken, dass ich das richtige Lesezeichen habe. So. Im Galaterbrief, den Paulus geschrieben hat, berichtet Paulus von einer Begebenheit mit Petrus. Und zusammengefasst war das wie folgt. Petrus hat mit, so wie die anderen Christen dort in Antiochien, also nicht in Galatien, sondern in Antiochien, mit als Jude, der Christ geworden ist, mit Heiden gegessen, die Christen waren. Und das war eine Auswirkung des Evangeliums, eine Auswirkung davon, dass jetzt Heiden und Juden gleichermaßen an einem Tisch sitzen können, weil sie jetzt gemeinsam zu Gott gehören, durch Jesus. Und Petrus hat das gemacht, hat mit ihnen gemeinsam am Tisch gesessen, was für einen Juden ein absolutes Unding war. Und jetzt kommen da aber so ein paar Leute, die meinen, wenn du Christ bist als Heide, dann musst du dich auch noch beschneiden lassen. Dann musst du das Gesetz an bestimmten Dingen noch erfüllen. Und Petrus hat ja immer einen sehr großen Mund, aber nicht immer den Mumm, das dann auch zu Ende durchzuziehen und gibt klein bei und hört auf, mit den Heiden gemeinsam am Tisch zu sitzen. Und jetzt sagt Paulus, als aber Kephas, also Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Und berichtet dann, ich sprach zu Petrus öffentlich vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Was war passiert? Petrus, der den Heiligen Geist hatte, das Evangelium begriffen hatte, war blind geworden dafür, was diese Nachricht in seinem Leben bedeutet. Er hat es vergessen, dass er aus Gnade gerettet ist und nicht, weil er irgendwelche Regeln befolgt, nicht, weil er irgendwelche Dinge leistet und geht schlecht mit den anderen um. Ich habe es nicht so bewusst genannt, aber ich bin mitten in meinem zweiten Punkt der Predigt. Wir brauchen einen Arzt, aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir ihn auch? Wollen wir einen Arzt? Denn es gibt ein tiefer liegendes Problem, was unsere Blindheit verursacht. Wir wollen nicht, dass jemand kommt und uns helfen muss als Menschen. Oder gibt es hier jemanden, der gerne sagt, ich schaffe das nicht, ich kann es nicht, ich brauche Hilfe? Also ich bin jemand, der schnell mal nach dem Weg fragt, wenn er nicht weiß, wo es lang geht und so. Ne? Das wird ja Männern manchmal vorgeworfen, dass Männer das nicht machen. So, ne? Die sagen, fahren dann einfach stur weiter durch irgendwelche anderen Routen und kommen dann irgendwie irgendwann 20 Minuten später am Ziel an, weil sie nicht nach dem Weg gefragt haben. Ich mache das gerne. Aber es ist was völlig anderes, zuzugeben, dass in meinem Leben etwas so schief läuft, dass ich nicht weiter weiß. Weil es ja was mit Scham zu tun hat. Weil ich vielleicht sage, okay, dann, ja Moment mal, aber das bedeutet ja, dass ich lieber möchte, dass andere mich für gut halten, als dass ich gut lebe, oder? Also wenn ich sage, ich möchte das nicht, dass Menschen das sehen, dann geht es mir ja am Ende nicht darum, dass ich Gott nachfolge und ihm Ehre mache, sondern geht es mir am Ende darum, dass Leute sagen, wow, der kann das aber gut, der hat es aber raus. Und das Problem, was dahinter steckt, ist, wir meinen, wir können es selber. Wir sagen, es ist ja nicht so schlimm. Geistlich bin ich gut unterwegs. Ich habe voll den Durchblick. Vielleicht vergessen wir das Evangelium wie Petrus und sagen, hey, oh, mit dem kann ich aber nichts zu tun haben. mit dem, der ist Sünder und schlecht, mit dem brauche ich nicht zusammen zu sein. Und wir vergessen dabei, dass unsere geistliche Blindheit und unsere Sünde nicht weg sind, weil wir etwas gemacht haben. Wir vergessen, dass du glaubst an Jesus nicht, weil du etwas gemacht hast. Du hast nicht ewiges Leben, weil du etwas gemacht hast. Du bist nicht Gottes Kind, weil du etwas gemacht hast, sondern weil Gott etwas gemacht hat. Und ja, in unserem Leben als Christen, in unserem Wachstum, das ist ein gemeinsames Werk von Gott und uns. Gott hat es so gewollt, dass wir daran beteiligt sind. Aber es ist immer etwas, das von Gott ausgeht und nicht von uns. Ja, wir sollen uns anstrengen. Ja, wir sollen uns um Heiligung bemühen. Aber das, was Jesus uns mit diesem blinden Mann zeigen will, ist Folgendes. Wenn du sagst, ich sehe, dann bleibst du blind. Oder? Also wenn der Mann gesagt hätte, als Jesus ihn fragt, siehst du etwas? Und er hätte gesagt, klar, läuft, alles gut, passt. Dann wäre er weiter blind durchs Leben gegangen, oder? Jesus stellt ihm die Frage, siehst du etwas? Und er antwortet ehrlich und sagt, jein. Ja, das verstehe ich, das sehe ich, aber das nicht wirklich, nee. Er sagt, er sieht, das ist ein lustiger Satz, er sieht Menschen laufen wie Bäume. Also im Prinzip sagt er, ich weiß, das sind Menschen, weil die bewegen sich, aber es könnten genauso gut auch Bäume sein. Und der Punkt ist, und Martin Lloyd-Jones, war ein bekannter Pastor und Prediger, der hat diese Heilung dieses blinden Mannes auf uns als Christen angewendet und Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wir müssen aufhören, unseren geistlichen Puls zu fühlen und die ganze Zeit auf uns zu schauen, was wir alles tun müssen und was wir alles irgendwie besser machen müssen und stattdessen die Frage von Jesus beantworten müssen. Welche Frage? Genau diese Frage. Siehst du etwas? Das Geheimnis liegt nicht darin, dass ich sage, ich kriege das schon hin, ich schaffe das schon, ich streng mich jetzt an, sondern das Geheimnis darin, wie wir wachsen, liegt darin, dass wir Gott ehrlich sagen, ich sehe es nicht. Und mal Hand aufs Herz, Simon hat es am Anfang gesagt, wenn du auf der Stelle trittst, hat diesen Satz benutzt, wenn du auf der Stelle trittst in deinem Leben, dann darfst du zu Jesus kommen. Und mal Hand aufs Herz, ich trete auf der Stelle, ganz oft. In meinem Leben gibt es aktuell so viele Baustellen, so viele Dinge, wo ich sage, ich wünsche mir Veränderung, Gott, aber ich sehe sie einfach nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Und statt zu sagen, wir holen die Bepanthen raus und meinen, ich kriege das schon hin, mit der Bepanthen wird es wieder, müssen wir zum Arzt gehen. Müssen wir zum Arzt gehen und sagen, Jesus, ich sehe nicht, bitte, bitte, leg noch einmal deine Hand auf mich und lass mich sehen. Weil das ist ja auch mutig, oder? Also, hier ist Jesus der bekannte Wunderheiler und der Mann traut sich, ihm ehrlich zu sagen, sorry, beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Und der Punkt ist, wenn ich mich zufrieden gebe mit dem, wo ich bin, dann werde ich den Arzt nicht wollen. Wenn ich sage, ich bin eigentlich zufrieden, wie es in meinem geistlichen Wachstum aussieht, ich habe genug verstanden, ich mache jetzt auch keine besonders schlimmen Dinge, passt schon, dann werde ich nicht wachsen. Erst wenn ich Jesus einfach sage, Jesus, aber ich will mehr von dir und ich habe nicht genug verstanden und ich lebe nicht so, wie du das möchtest. Erst wenn ich diese heilige Unzufriedenheit mit dem Status quo habe in meinem Herzen, kann Jesus mich gesund machen. Aber es zeigt mir auch etwas, wenn ich diese Unzufriedenheit habe. Also das bedeutet nicht, dass wir nichts erkannt haben. Denn wenn du in deinem Leben spürst, oh, ich brauche eigentlich mehr von Jesus und ich muss eigentlich anders leben, dann zeigt es nur, dass Gott angefangen hat, dir die Augen zu öffnen. Also wenn du hier sitzt und du sagst jetzt, boah, ich zweifle jetzt voll daran, bin ich überhaupt Gottes Kind, dann will ich dir sagen, halt, stopp. die Tatsache, dass du ein Verlangen danach hast, Jesus mehr zu kennen und mehr so zu leben, wie er das möchte, zeigt dir unmissverständlich, dass Gott dir die Augen schon ein Stück geöffnet hat. Dass Gott etwas in deinem Herzen macht, weil das wäre, wenn Gott das nicht machen würde, hättest du das nicht. Wir brauchen einen Arzt für unsere geistliche Blindheit. Aber die Frage ist, wollen wir ihn auch? Und am Ende ist die Frage, wie heilt Gott uns jetzt wirklich von dieser Blindheit? Und wie geht das, dass ich so ehrlich in den Spiegel schaue und Gott das bringe? Wie geht das? Denn wann geben wir unsere Schwächen jemandem zu? Wann trauen wir uns, einen echten Blick in den Spiegel zu werfen? Wir tun das nur, wenn wir uns absolut sicher fühlen, oder? Also wenn ich weiß, ich kriege gleich den größten Rauswurf meines Lebens, ich kriege gleich die härteste Ermahnung, ich werde gleich zur Schnecke gemacht, dann sage ich nicht, was in meinem Leben schiefläuft, oder? Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber mich jetzt auf gut Deutsch, zur Sau macht, dann werde ich nicht sagen, was in meinem Leben schlecht läuft, wo ich nicht verstehe, wo ich nicht sehe. Ich vertraue mich einem Menschen nur an, wenn ich weiß, der kehrt mich nicht einfach irgendwie unter den Teppich und verurteilt mich, sondern der hört mir zu, der nimmt mich an, der sagt mir vielleicht auch ein ernstes Wort, aber der liebt mich immer noch. Und der beendet nicht die Freundschaft mit mir oder will nichts mehr mit mir zu tun haben. Wie legen wir diese Selbstgenügsamkeit, diese Selbstbezogenheit ab? Wir tun das, indem wir auf Jesus schauen. Denn was ist es, was die Jünger hier vor allem verstehen müssen? Petrus hat erkannt und die Jünger haben erkannt, du bist der Christus, bei dir liegt die Antwort. Du bist der, der alles wiederherstellen wird. Und dann bringt er ihnen bei, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Warum? Warum all das? Warum musste Jesus leiden und an ein Kreuz gehen, auf schändliche Weise verspottet und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nackt an dieses Kreuz, beschämt, völlig allein gelassen? Warum musste Jesus da durchgehen? Warum ist er da durchgegangen? Warum hat er nicht gesagt, ich nutze jetzt meine Autorität und ich beende das Ganze und ich hau sozusagen auf den Deckel und fertig? Warum hat Jesus darauf verzichtet, seine Autorität am Ende einzusetzen? Er hat es gemacht aus Liebe zu dir und mir. Weil er wusste, das ist der Weg. Das ist der Weg, wie unsere geistliche Blindheit weggenommen wird. Wie weggenommen wird, was uns von Gott trennt. Wie unsere Sünde bezahlt wird. Und das bedeutet, wenn Jesus das aus Liebe zu uns gemacht hat, nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir es irgendwie hinkriegen, sondern obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir ihn vielleicht verspotten, obwohl wir vielleicht sagen, hey, du hast mir nichts zu sagen. Trotzdem ist Jesus an diesem Kreuz geblieben. Das ist Liebe und das ist diese Sicherheit, die wir brauchen. Weißt du, wie wertvoll du in Gottes Augen bist? Weißt du, also danke, Jen, und da passte das total gut. Weißt du, wie wertvoll du in Gottes Augen bist? Dass Gott bereit war, seinen Sohn für dich zu geben, dass Jesus bereit war, sein Leben zu lassen für dich, das gibt uns absolute Sicherheit. Weil er sagt, ich bleibe, ich gehe nicht, wenn du ehrlich in den Spiegel schaust und erkennst, in meinem Leben, Gott, da sieht es gerade gar nicht gut aus, da bin ich echt ganz schön blind. Wenn ich diese Sicherheit habe, dann kann ich ihm das bringen, kann ich ihm das sagen. Und ich glaube, das war auch das, was Petrus vergessen hatte. Petrus hatte das Evangelium vergessen. Petrus meinte, ich habe es geschafft, ich habe es raus und die anderen nicht. Das ist genau das mit dem Balken. Ich habe es irgendwie verstanden, die anderen nicht. Aber wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir darauf schauen, wie sehr er uns liebt, dann können wir ehrlich in den Spiegel schauen und zugeben, dass wir geistlich blind sind. Wir sind alle geistlich blind. Und diese Blindheit, die ist nicht von heute auf morgen verschwunden. Wir können immer wieder diese blinden Flecken in unserem Leben haben. Aber es gibt einen Arzt, der geduldig und gnädig und bis zum Ende diesen Prozess mit uns durchgeht. Petrus hat Jesus verleugnet, hat gesagt, ich kenne ihn nicht mal. Und trotzdem wollte Jesus weiter diesen Petrus bei sich haben. Ich glaube, wenn das für diesen Petrus gilt, dann gilt es auch für dich und für mich. Amen.